willkommen zu einer neuen Folge von Accelerate und die Master of the Digital Universe. Ich freue mich tierisch. Ich habe heute einen absoluten Promi aus der Digitalwelt bei mir, und zwar Erik Siegmann, vielen von euch bekannt. Er wird gerne vorgestellt als einer der Online-Marketing- und E-Commerce-Profis. Ich habe selber schon mit ihm zusammengearbeitet. Ich kann mich da nur anschließen. Viel gelernt. Und was ich besonders an Erik so gut finde und warum ich ihn eingeladen habe, ist, dass man so wunderbar Tacheles mit ihm reden kann. Er weiß sich zu benehmen in der einen oder anderen Runde.
Wollen wir schauen.
Aber er kann auf Vorstandsebene und auch auf Spezialistenniveau genau den richtigen Ton treffen. Deswegen toll, dass du da bist, Erik.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Und wir wollen heute darüber sprechen, was einen guten Marketeer von einem schlechten Marketeer unterscheidet. Mhm. Aber vielleicht sagst du auch nochmal ganz kurz, warum du so erfahren, so ein Experte bist, und erklärst nochmal ein bisschen, woher du kommst und was du machst.
Ja, vielen Dank erstmal für die wahnsinnig netten Worte. Ich glaube, ich habe relativ früh angefangen, mich dem Thema zu widmen, was unterscheidet eigentlich die erfolgreichen Unternehmen im Digitalmarketing damals. Das war ja so 99, 2000 von den weniger erfolgreichen Unternehmen. Und ich habe selbst gegründet, wie so viele in dieser 99er, 2000er Phase mit dem E-Commerce, ich habe einen Blumenversand gegründet und habe das dann immer weiter gesponnen, habe das dann auch in der größeren Struktur machen dürfen, im Rahmen eines Family Offices, die wiederum viele Beteiligungen in unterschiedlichen Größenordnungen hatten, also vom ganz reifen FMCGler bis zum sehr speziellen E-Commerce Unternehmen. Und in dieser Zeit habe ich ein bisschen so angefangen, wir reden jetzt so ungefähr so 2005, so eine Art Benchmarking aufzubauen. Einfach aus der Frage heraus, weil ich ja selbst mit eigenem Geld und das Geld meiner Investoren irgendwie unterwegs war, ich gesagt habe, wir waren ja damals alles Autodidakten, das ist, glaube ich, heute noch oft so, dass viele Learning by Doing und by Benchmarking machen. Und ich habe dann irgendwann angefangen, wirklich rumzugehen, Erfahrungsaustausch zu machen, aber auch vor allen Dingen strukturiertes Wissen über Marketing-Erfolg irgendwie aufzubauen, gemeinsam mit meinen Mitstreitern und Kollegen, um auch so ein bisschen so das Signal from the Noise zu trennen oder dieses ganze anekdotische Wissen. Es gibt ja viele, sagen wir mal, so viele so Erfolgscases, die aber meistens teilweise auch von Verkäufern oder Leute, die vielleicht ein Interesse haben, vielleicht im Moment nur die eine Seite besonders darzustellen. Mich hat genauso auch immer interessiert, was zum Beispiel nicht zum Erfolg geführt hat. Das gehört ja genauso zur Weiterentwicklung dazu. Und das habe ich dann, als ich dann aus diesem Family Office Umfeld raus war, mehr oder weniger aus Versehen in ein Unternehmen überführt, was ganz am Anfang, also Digital Forward, was ganz am Anfang eigentlich mal als Agentur, als Performance Marketing Agentur gedacht war und dann aber schon nach einem halben Jahr zu einer Beratungsboutique wurde, wo wir jetzt stark dieses Benchmarking, Auditing, aber auch so diese Transformation von Marketingmodellen in diese digitale Welt begleiten. Kleines Unternehmen, 12 Leute, in Hamburg, die nichts anderes machen, als diese Marketing-Effizienz- und Marketing-Wachstumsthemen als unabhängiger, also weil wir verkaufen nichts, wir sind nicht verbandelt mit Agenturen, Medien oder Technologiedienstleistern, aber doch erfahren, also das spielt man zumindest so zurück, das ist so das Signal, was wir aus dem Markt kriegen, weil wir wirklich nichts anderes machen, als diese Marketing-Maschinenräume effizienter zu machen.
Das haben wir ja glücklicherweise auch schon
so kennengelernt. So haben wir es auch kennengelernt, genau.
Genau, wir haben uns ja quasi mal den Funnel so ein bisschen aufgeteilt, wenn man so will, bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen Diligence auch und bei dem einen oder anderen Portfoliounternehmen. So haben wir uns kennen und schätzen gelernt. Und jetzt merken wir natürlich, und bitte widersprich mir, aber wir merken natürlich, dass diese Grenzen, wenn man überhaupt schon über einen Funnel spricht, dass die zunehmend verschwimmen. Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Das ganze Thema, wie bekomme ich überhaupt Awareness, wird immer komplexer, wird immer spezialisierter. Mhm. Gleichzeitig tummeln sich natürlich immer mehr neue Modelle am Markt, die es auch irgendwo schaffen, sehr spezialisiert ihre Nische zu finden und dort einfach sehr schnell zu wachsen.
Ja.
Und das stellt natürlich unterschiedliche Marktteilnehmer auf eine neue Probe. Ja, wie würdest du, sagen wir mal, so die Entwicklung generell über die letzten Jahre bewerten?
Also ich versuche es mal so ein bisschen in zwei Teile aufzuteilen. Das Letzte, was du sagst, das stellt viele Marktteilnehmer auf die Probe. Ich würde das sogar noch radikaler sagen, das ist für viele Marktteilnehmer auch die letzte Probe. Mhm. Weil das, was jetzt passiert, ist ja im Grunde eine vollkommene Veränderung, wie eigentlich Anbieter, Marken, Hersteller und Nachfrager, also Konsumenten, egal ob B2C oder B2B, zusammenfinden. So, das ist immer so die Metaebene. Das andere ist, der Funnel war eigentlich schon immer da. So, der Funnel hat, am Funnel hat sich ja nichts verändert, mehr oder weniger in diesen einfachen, also wenn wir von Funnel sprechen, reden wir ja vom Purchase Decision Funnel oder von den AIDA-Modellen, also dort, wo im Grunde von der ersten, von der Bedarfsweckung bis zum Bedarfsabschluss oder zum Nachkauf irgendwie so diese Customer Journey abgebildet werden kann. So. Was sich verändert hat, ist zwei Dinge, Transparenz und Bedeutung, insbesondere die Bedeutung von digitalen Instrumenten, die auch wiederum eine andere Transparenz reinbringen. Es gibt noch eine weitere Dimension, die Art, wie Medien, also sozusagen Funnel-Tools, zum Advertiser kommen, wie sie bepreist werden. Das hat sich auch radikal verändert. Aber vielleicht tragen wir mal so eins nach dem anderen ab. Die größten Veränderungen, die man jetzt so sieht, je nachdem, mit welchem Geschäftsmodell man zu tun hat, ist, dass wir es jetzt eigentlich mit einer lupenreinen oder auf dem Weg dazu sind, eine lupenreine Plattformökonomie zu kriegen. So, jetzt die meisten reden jetzt gerade so im E-Commerce-Umfeld, wie wo ihr ja schwer unterwegs seid, sehen das sehr stark über die Distributionswege, ne, über die Transaktionsplattform, wo Dinge gekauft werden können. Es gibt aber auch eine Plattformökonomie in der reinen Media-Welt. Ja, Google, Facebook, Amazon Advertising, das sind alles Plattformmodelle. Was meine ich damit? Das sind Modelle, wo Nachfrager und Anbieter über ein versteigerungsgetriebenes Modell und plus andere Faktoren, aber über die Versteigerung zusammenfinden. Also ein PPC-Modell, ein Pay-per-Click-Modell, ist ja nicht mehr statisch auf einen Klickpreis oder ein Tausender Kontaktpreis irgendwie reduziert, sondern das ist ein Versteigerungsmodell, wo jeder teilnehmen kann. Jeder Marktteilnehmer kann an dieser Versteigerung teilnehmen. Das heißt aber auch, es gibt keine Economies of Scale. Das heißt, wenn ich das Bedürfnis habe, die Lufthoheit über den Suchbegriff Risikolebensversicherung oder Haarshampoo gegen Haarausfall irgendwie zu dominieren, je größer meine Marktanteilsansprüche oder meine Durchdringungsansprüche sind, desto teurer wird das für mich. Das war in der alten Welt ja anders. Ne? Wenn ich da der Marktführer für Shampoo war in einem Segment und ich dann über breitstreuende analogen Medien wie TV und Print irgendwie rein konnte, da hatte ich degressive Kosteneffekte. Ne? Da war ich, je mehr Budget ich platzieren konnte, je besser meine Distribution war, desto effizienter war ich und desto besser konnte ich wachsen. So, Plattformökonomie macht genau das Gegenteil. Ja? Plattformökonomie setzt voraus, dass ich sehr genau in der Lage bin an diesen Versteigerungen, egal welches sind, jetzt Facebook, Google oder Amazon, auch YouTube, ne, so eine andere Form, die jetzt eher im Upper Funnel ist. Ich kann da teilnehmen, aber ich muss sehr genau in der Lage sein zu wissen, wofür ich da eigentlich biete. Das wiederum heißt, ich muss überhaupt Signale haben, was dich denn überhaupt aus einer, wie ich von einer, mal ganz abstrakt gesagt, von einer Ad-Impression oder von einer Opportunity to be seen bis zum Abschlusswert oder vielleicht sogar bis zum Nachkaufverhalten eines Kunden diese Informationen auch wirklich sehen und steuern und manipulieren zu können. So, und das ist bei den meisten Maschinenräumen der Advertiser, die schon vor 2005 eine Identität, also schon eine Struktur hatten, eine Riesenherausforderung, weil die sind nicht so gewachsen. Ne, die haben ihr Marketing auf anderen Prämissen, auf anderen Spielregeln aufgebaut, als die Plattformökonomie heute mitbringt. Deshalb sind auch diese ganzen Player, die jetzt so in der hyperkompetitiven Digitalzeit, also nach 2008 geboren sind, also wie die Zalandos, die About Yous etc., auch so strukturell viel besser aufgestellt als diejenigen, die Incumbents, die schon vor 2008 irgendwie unterwegs waren.
Und die sogar noch nach 2008, 2009 aufgebaut wurden und jetzt laufen, machen es ja nochmal einen Tick anders, beziehungsweise einen Tick radikaler.
Genau, also die haben ja auch viele, die haben das, und das hängt nicht nur mit dem Marketing zusammen, also wenn die so radikal sind, das liegt auch schon daran, dass sie Direct-to-Consumer-Unternehmer sind. Das ist ja ein Riesenunterschied, ob man einen wirklichen Endkunden direkt bedient oder ob man indirekt distribuiert und seinen Großteil eigentlich durch diese alte Kette Hersteller, Großhändler, Retail, Endverbraucher oder vielleicht nur Hersteller, Retailer, Endverbraucher, wie es ja häufiger der Fall ist. Das ist die meisten denken da sehr stark über ihre Margensituation nach, aber aus der Marketing-Sicht heißt das, dass du die letzte Meile nicht schließen kannst, dass du nicht siehst, welche Art der Marketing-Initiative hat eigentlich welches Ergebnis gebracht. Egal, ob es jetzt ein organisches Marketing-Instrument ist oder ein, was die Mehrzahl ist, ein bezahltes Marketing-Instrument ist, weil das brauche ich wiederum, um meine Budget oder meine Kostenallokation wirklich sauber zu machen, weil ich möchte wissen, nicht nur, dass ich einen Lennart erreicht habe, sondern ich möchte spezifisch erkennen, dieser Lennart hat mich zu diesen Akquisitionskosten mit den transaktionalen Deckungsbeiträgen, mit diesem Kundenwert irgendwie versorgt. Dazu brauche ich, wenn ich ein Unternehmen der Generation 2010 und später bin, dann kann ich das wahrscheinlich schon. So, oder anders gesagt, ich hätte nach 2010 nie wieder ein Funding gekriegt, wenn ich diese BI-Logik in meinem Marketing nicht abbilden kann.
Absolut. Also dann würde ich absolut, ich würde jetzt so gerne mehr widersprechen, aber da muss ich zustimmen. Ich glaube, aber du hast auch gerade eine gute Unterscheidung getroffen zwischen quasi den Unternehmen, die ja ein Direct-to-Consumer-Modell haben, also die jetzt einfach mal Händler sind oder Brands, die direkt an Kunden verkaufen und denjenigen, die das, ich würde jetzt mal sagen, die das nicht wollen, beziehungsweise deren Geschäftsmodell das
nicht wollen oder nicht können.
Ja, du bist ja der Tacheles redet, also das zum Teil nicht können, aber vielleicht auch noch nicht wollen, beziehungsweise wir beraten ja auch viele B2B-Unternehmen oder Pharmaunternehmen, bei denen häufig eben aus einer Herstellerperspektive einfach eine Vertikalisierung so schnell gar nicht ansteht. Ja, das heißt, auch dort habe ich ja Herausforderungen, jetzt mal in einem klassischen B2B-Umfeld, ja, und diese Herausforderungen sind ja ähnlicher Natur. Ich muss mich immer darum kümmern, wie bekomme ich neue Kunden oder wie bekomme ich überhaupt Leute aufmerksam gemacht über meine Marke beziehungsweise über mein Angebot und wie kann ich sie möglichst lange halten. Ja, also man hat ja immer ein Acquisition-Thema und immer ein Retention-Thema.
Richtig.
Und wenn wir jetzt einfach mal versuchen, um es mal einfach vielleicht ein bisschen einfacher zu halten. Mhm. Ja, also lass uns mal anfangen mit den Consumer-Brands dieser Welt, die Direct-to-Consumer machen oder machen wollen, obwohl sie vielleicht nicht können.
Ja.
Und den klassischen Multi-Channel-Retailern, die Händler sind, und den Online-Pure-Playern von mir aus, die einfach schon so gewachsen sind. Ja. Wenn man da jetzt unterscheidet, Acquisition versus Retention, was sind da die Hauptherausforderungen?
Also die größte Herausforderung ist erstmal eine ganz interne, nämlich auf welche Ziele committet sich eigentlich das Management oder Gesellschafterkreis eines Unternehmens. Die meisten Unternehmen haben immer noch sehr ausgeprägte Jagdinstinkte und sind sehr stark acquisition-driven. Klar, ne? Weil das ist das schnellste wachstumstreibende Element. Und das ist sicherlich noch sehr stark aus der alten Vor-Plattform-Ökonomie-Zeit irgendwie geschuldet. So. Die Retention-Maßnahmen sind insbesondere bei denjenigen, die wirklich eine Direct-to-Consumer-Beziehungen haben oder schon immer hatten, schon sehr stark im Fokus. Bei denjenigen, die praktisch den Kunden noch gar nicht so richtig gut auflösen können, gar nicht, weil sie damit auch kein Interesse hatten. Das ist vermutlich die größte Herausforderung, das Bewusstsein, dass ich in der Versteigerungslogik nur mich behaupten kann, wenn ich auch danach in der Lage bin, diese Retention auch einzusetzen. Oder umgesagt, ohne Retention, ohne Kundenbindung und Kundenwertsteigerung werde ich mich nach und nach aus der versteigerungsgetriebenen Akquisitionslogik verabschieden müssen, weil wie soll ich mir das sonst leisten können? Entweder habe ich dann eine ganz andere Margen-Rohertragssituation, unwahrscheinlich, wenn ich nicht höhere Kundenwerte habe oder mindestens gleich hohe Kundenwerte wie meine Wettbewerber, habe ich im Grunde kein Pulver mehr, um an der Auktion teilzunehmen. So, das ist so mal auf der abstrakten Ebene. Jetzt mal die Herausforderung pro Situation. Die FMCGler haben sicherlich mit einem gewissen Zeitvorsatz, je nachdem wie bekannt sie noch sind, wie Distribution sie noch haben, noch mehr Zeit, um sich einzustellen. Umgekehrt haben sie aber auch keine wirklich aus ihrer Größenordnung irgendwie kommenden Sicht wenig gute Nachrichten mitgekriegt durch diese Digitalisierung. Ne? Weil TV-Reichweiten gehen jetzt nicht nach oben, die Fragmentierung von Medien, Nutzerverhalten, das Aufkommen der ganzen Microbands, die stärkere Dominanz der Private Labels, das macht das Leben für die einfach Schritt für Schritt immer schwerer. Und das ist auch gar nicht so wichtig, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt bei einem FMCGler, keine Ahnung, Getränke oder Shampoo, irgendwie so ein schnelldrehendes Produkt irgendwie sind, da macht das gar nicht so sehr, ist gar nicht so wichtig, wie groß jetzt zum Beispiel der Amazon-Marktanteil im Verhältnis zur Rewe, zur Edeka ist, sondern wie schnell sich der Kunde an den, zum Beispiel an den Amazon-Preisen irgendwie orientiert. Weil das kennst du ja auch, ne? Wenn irgendwo der Zeigepreis eines Produktes, das ist wie früher im Handzettel, wenn der Zeigepreis eines Produktes bei Amazon irgendwie festgelegt wird, dann kannst du in der Fläche noch einen höheren Preis nehmen, eine Zeit lang, aber dieser Abstand ist nicht beliebig ausweitbar oder haltbar. Das heißt, Plattformökonomie greift auch dort, wo gar keine Plattform direkt involviert ist, sondern nur mittelbar, weil die Kundenorientierung, der Kunde, das darf man halt nicht vergessen, der Kunde orientiert sich immer häufiger auch im Netz. Und das ist über alle Verticals, über alle Geschäftsmodelle irgendwie feststellbar. Das gilt übrigens auch fürs B2B-Geschäft. Ne? Das ist bei denen noch am wenigsten, sagen wir mal, präsent, weil das nicht so haptisch erlebbar ist. Aber Kunden fangen sich immer häufiger an, so abzusichern, zu orientieren im Netz, auch in Kategorien, wo auch, sagen wir mal, altetablierte C-Levels sagen, nee, im Internet finden wir gar nicht statt. Naja. Hier nicht, aber der Kunde orientiert sich trotzdem daran. Also das kennst du vermutlich aus deiner Praxis auch so. Die größte Herausforderung bei den FMCG-Lern, die noch keinen Direct-to-Consumer machen, ist, es ist so ein ganz schleichender, gradueller Veränderungsprozess. Das heißt, Marken werden immer noch gesucht. So. Aber das ist im Grunde ein Asset aus der Vergangenheit, dass Marken bekannt und gesucht werden, was sich in Zukunft immer schwerer aufrechterhalten oder weiterentwickeln lässt. Ne? Das kann man auch bei den meisten Suchbegriffen für etablierte Marken immer deutlicher finden. Heute gibt es dann auch Alternativmarken und die werden auch geführt wie Marken. Das wäre vor 10 Jahren nicht möglich gewesen, solche Marken aufzubauen, die halt rein aus dem Plattformökosystem kommen. Was machen die? Die machen super Produkte, die machen gutes Amazon-SEO, die haben super Bewertungen und die haben günstige Preise. So, und das ist in fast allen Kategorien zu beobachten, dass also der relative Marktanteil für Marken eher ein schleichender Rückläufiger ist, wenn sie nicht dafür tun, dass sie auch auf der Upper-Funnel-Seite, aber auch auf der Produkt-, auf der Bewertungs- und auf der Preisseite kompetitiv sind. So, das ist die größte Herausforderung da. Aber auch da, auch bei Amazon muss es einen Suchschlitz geben. Der Suchschlitz als Lower-Funnel-Instrument kann ja nur nochmal gefüttert werden, wenn auch Kunden, Konsumenten oder gerade auch neue Konsumenten überhaupt ein Bewusstsein haben, dass es da Produkte, Lösungen und Marken eines Herstellers gibt. Das heißt, da gibt es einen Bedarf. Problem bei diesen Upper-Funnel-Maßnahmen im Digitalen, sie sehen natürlich erstmal auf einer reinen Kosten-Umsatzrelationsebene immer schlechter aus als die Lower-Funnel-Maßnahmen. Das heißt, die Unternehmen, die leider nur ein kaufmännisches Controlling haben und kein wirklich marketinggetriebenes Controlling, die tendieren dazu, immer mehr auf die Lower-Funnel-Maßnahmen zu gehen und kommen dann in so eine Saturierungsfalle.
Wobei das ja auch Philosophie und sehr viel Mindset ist. Also TV, oder? Vor 30 Jahren konnte auch keiner messen, aber es war einfach Gott gegeben, dass man über TV die Masse erreicht und eine Marke stärken kann und für Transaktionen sorgen kann.
Damals gab es ja auch nichts anderes. Also breit streuen, um Bedarf zu wecken. TV hat ja auch durchaus auch, muss man ja auch fairnesshalber sagen, hat ja auch eine Renaissance erhalten. Also seit 2008, aber aus anderen Gründen mit anderen Rahmenbedingungen. Also die TV-Renaissance, die es jetzt zum Beispiel gibt, ist einfach dadurch begründet, dass zum einen die Preise im TV eine hohe, also die Brutto-Netto-Preise, ist ja auch kein Geheimnis, im TV eine große Varianz haben, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, und teilweise das Bedarfsweckung in analogen Medien teilweise durchaus günstiger ist auf einer Cost per Lead oder Cost per New Acquired Customer, dass die auch günstiger sind als vergleichbare Display- oder Bewegtbild-Kampagnen. Also das gibt es ja schon. Ne? Ich habe mich gerade auf die reinen digitalen Maßnahmen bezogen, dass zum Beispiel die Kosten-Umsatz-Relation auf Search-Terms, in denen meine eigene Marke denn vorkommt, die ist natürlich, sagen wir mal, immer die beste. Die Wahrscheinlichkeit, dass du damit deinen Markt größer machst, ist natürlich geringer als bei generischen Search-Terms. Das ist ja eigentlich eine Binse. Aber dieses Wissen verändert sich je nachdem, wie deine Reporting- und Managementstruktur ist und mit was für einer DNA du aufgewachsen bist, das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Meine Beobachtung ist, dass diejenigen, die nicht im Direct-to-Consumer groß geworden sind, diese feinen Differenzierungen meistens gar nicht sehen oder verstehen.
Und ist das dann eher ein C-Level-Thema oder ist es in dem Sinne, oder erkennen die Marketeers das in den Unternehmen selbst, schaffen es aber nicht, quasi diese Grundsatzentscheidungen ja, einfach in ihrem Sinne oder im positiven Sinne oder im fortschrittlichen Sinne zu beeinflussen.
Also so ein bisschen verallgemeinern würde ich sagen, die fachliche Ebene sieht das alles, wird aber falsch incentiviert oder wird nicht ausreichend gut incentiviert. Weil je höher du in die Gesamtverantwortung gehst, desto geringer ist, also bei traditionelleren Unternehmen, desto geringer ist eigentlich das spezifische Wissen um einen Marketing-Wertbeitrag eines Kanals oder die Steuerungsgrößen oder die zu erwartenden KPIs, die wir erwarten können. Das heißt, wenn du so im Vier-Augen-Gespräch, wir machen ja viel auch dieses Auditing-Geschäft, wo wir so eine neutrale Bewertung vornehmen über die Marketing-Performance eines Unternehmens, da merkst du ganz genau, dass unter vier Augen die Fachleute das alles verstehen, aber wenn die zum Beispiel nur eine Bereichsverantwortung haben, dann optimieren die erstmal ihren Bereich. Und der C-Level guckt dann zu schnell halt mehr auf reine kaufmännische KPIs, was ja okay ist, aber die sind halt dann nicht verursachungsgerecht. Die sind dann nicht wirklich eine Entscheidungshilfe für eine strategische Entscheidung. Die Übersetzung, was können wir erreichen im Sinne von Ergebnissituationen und Wachstumssituationen, das ist wirklich dieses Wissen ist sehr ungleich verteilt. Aber das muss ja gerade der C-Level entscheiden. Nur da wandern halt unangenehme Botschaften, also dass es zum Beispiel schwieriger ist oder dass sich auf jeden Fall die Kosten-Umsatz-Relation bei hohem Wachstum irgendwie verschlechtern wird. Diese Information wächst meiner Erfahrung nach maximal aus der Mitte noch tiefer, aber nicht wirklich ganz bis oben. Hervorragende Unternehmen beherrschen das bis zum Gesellschafterkreis, wissen die ganz genau, welche Auswirkungen auf die G&V haben eigentlich ihre digitalen Wachstumsziele und Initiativen. Mhm.
Jetzt hatten wir anfangs auch nochmal erwähnt, du hast ja mit guten Marketeers zu tun und nicht so guten?
Sagen wir mal herausgeforderten Marketeer. Also ich glaube, ja natürlich habe ich es auch mit nicht guten Marketeers zu tun. Ja. Aber ich glaube, das, was noch besonderer ist, die Herausforderungen, in denen die unterschiedlichen Unternehmen gerade sind. Aus welchen Gründen auch immer. Das können Marktgegebenheiten sein, das können interne organisatorische Aufstellungen sein, das können aber auch zum Beispiel unklare Bilder zwischen dem Gesellschafterkreis und dem Management oder den Fachabteilungen sein. Also ja. Gerade wenn große Initiativen anstehen, Investitionen in Technologien, in Leute, Reorganisation von Arbeitsteilung, wie zum Beispiel zwischen Agenturen und der eigenen Wertschöpfung, das sind so Situationen, wo wir häufig involviert werden als Neutraler.
Jetzt sieht es ja so aus, als ob wir in eine tiefere Rezession rutschen. Das Konsumklima färbt sich dunkel ein und beziehungsweise wird ja nicht ewig so rosig bleiben. Das heißt, wenn jetzt Budgetphasen anstehen bei vielen, vielen Unternehmen und die sind schon mittendrin, dann werden ja wahrscheinlich eher die Rotstifte wie immer an Themen und an Projekten oder auch an Budgets angesetzt, die, sagen wir mal, eher vielleicht unerprobter sind oder moderner oder risikoreicher anmuten. Ja, das lässt jetzt für uns den Schluss zu, dass viele Unternehmen sich wahrscheinlich weniger um sehr, sehr strategische Wachstumsthemen kümmern werden oder weniger, sondern sich mehr mit sich selbst beschäftigen. Ja, ist das dein Gefühl auch und was heißt das fürs Marketing?
Also ich glaube, die Unternehmen, die eh schon in einem hochkompetitiven Umfeld waren und jetzt vermutlich jetzt noch weiter herausgefordert werden, die werden sehr wahrscheinlich weiterhin auf ihre Effizienzinitiativen sich stützen. Die haben aber diese Effizienzinitiativen auch schon gehabt, als die Konjunktur wirklich noch im Höhepunkt war. Ganz einfach aus dieser plattformökonomischen Grundlage heraus, weil die in super kompetitiven Umfeldern sind. Du schaffst heute nichts, wenn du im Finance, im Travel, im you name it, im Mobilfunk, Strom, ne? Überall sind die Margen so knapp, der Kampf um den Kunden so hoch, dass die schon alle effizienzorientiert sein müssen. Deshalb glaube ich, so Window-Dressing-Projekte, die werden gekippt und das ist, glaube ich, auch ganz okay. Weitere Initiativen, die einfach eine bessere Perspektive für die zukünftige Marktbearbeitung irgendwie als Ziel haben, die, glaube ich, werden eher noch verstärkt. Vielleicht werden sie anders gegriffen, also was teilweise auch gar nicht schlecht ist. Großkonzerne neigen ja dazu, immer noch so große, prototypische, jetzt lösen wir einmal alles auf einmal Projekte zu machen und fangen jetzt an, lieber kleinere Schritte zu machen, schneller zu lernen, um nicht so große Zeitabstände zu haben, bis sie den Return ihres Investments irgendwie haben werden. So, das sehe ich erstmal als positives Instrument. Ein weiterer Effekt ist, dass sich immer mehr Unternehmen auf Retention-Maßnahmen konzentrieren werden, was auch sinnvoll ist. Das müssen sie so oder so. Und wenn jetzt die sich ankündigende Rezession eher dafür hilft, dass zum Beispiel Wachstumsziele, sagen wir mal, abgeschwächt werden können, aber dafür mehr in die Gesundheit einer Struktur, der einer Kundenbeziehung investiert werden kann, dann ist das, glaube ich, sehr, 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 sehr hilfreich. Genauso wie Initiativen, die die Arbeitsteilung besser machen. So, ich muss mir halt überlegen, wie viel kann ich zum Beispiel mit eigenen Ressourcen, mit einem eigenen Knowledge Center wirklich aufbauen. Klar ist das kurzfristig eine Übergangsphase, aber die Abhängigkeit von Dritten, also von Dienstleistern, wir haben eine hohe Abhängigkeit in diesem Geschäft von Mediaagenturen im wesentlichen Sinne, mit einer begrenzten Perspektive, dass das irgendwie besser wird, weil, sagen wir mal, die Versteigerungslogik ist nicht der Freund der Mediaagentur-Advertiser-Beziehung, aber auch von Beratern. Also Beratern wie wir sind auf der einen Seite, wenn sie nicht irgendwie rein effizienz- und wachstumsgetrieben sind, ich sage, glaube ich, das ist eine Konzentration auf die Dinge, die wirklich den Unternehmenserfolg oder den Unternehmenswert nachhaltig absichern, die werden mehr, und die Sachen, die mehr oder weniger nice to have sind, die werden weniger und gekillt werden. Ich glaube, das wird sehr stark zu einer Fokussierung führen.
Okay, also das klingt nach, genau, Fokussierung im Sinne der thematischen Eingrenzung, aber auch zu einem Insourcing, zu einem Talent Building, ein Fokus darauf, mit den Marktgegebenheiten besser umgehen zu können in-house, den Kunden letztlich besser zu verstehen, die Daten besser zu verstehen.
Ja, genau, weil wenn ich mein Setup, mein Marketing-Spending, meine Budgetallokation schon gut habe, dann ist das vollkommen egal, ob ich eine Rezession habe oder nicht, weil sie sowieso nicht so nach dieser alten Kameralistik, so einer einjährigen Budgetplanung irgendwie folgt, sondern weil sie sehr stark schon nach den Performance-Werten, die ich erreiche, nach den Kundengewinnungskosten, nach den Kundenwerten, die ich generiere, sich sowieso mehr oder weniger regelbasiert selbststeuert, tut sich kein Budget, ne? Aber das sind nur die Ziele und die Ergebnisse, die folgen praktisch auch unterjährig täglich einem eigenen Regelwerk und nicht dieser alten statischen Budgetlogik, wie es früher der Fall war oder früher der Fall sein musste. Ich finde, das kann man sehr schön zum Beispiel bei den Private Equity getriebenen Unternehmen irgendwie feststellen. Das ist sowieso, wir kennen ja da auch einige einschlägige Marktteilnehmer. Da finde ich sowieso diese Logik, wie ich unterscheide zwischen was ist kurzfristig für meine P&L wichtig und was ist eigentlich wichtig, um meinen Unternehmenswert auch nachhaltig zu sichern. Das kann man ja schon bei der ersten Due Diligence bis zur Seller-Side irgendwie dann immer gut verfolgen, sondern was ist eigentlich jetzt der Wetterbericht unterjährig und was ist wirklich Substanz, um ein Asset zu haben, was eine Wertsteigerung erfährt. So. Und wenn man sich nach dieser Kompassnadel orientiert, also nach der, was ist eigentlich mein Equity-Wert dieses Unternehmens, dann kriegt man sehr schnell eine Orientierung, was ist sozusagen Tagesgeschäft und da muss ich halt durch und was ist wirklich so substanz- und werttreibend, dass ich davon die Früchte auch in 2-3 Jahren noch ernten kann. Deshalb, ich glaube, da kann man sich sehr oft gut orientieren.
Ja, das wäre natürlich super. Jeder committet sich auf 5-Jahres-Ziele, was der normale Rhythmus ist, ja, weil im Private-Equity-Umfeld, bis der nächste Verkauf wieder ansteht oder die nächste Transaktion,
ja.
Aber ist letztlich sehr, sehr, sehr stark ROI und EBIT gesteuert.
Ne? Ja klar, aber das ist auch ein schönes Beispiel für die Incentivierung. Ne? Das merke ich immer wieder, wird oft gefragt, so, sag mal, was ist eine Sache, wo du sagst, woran kannst du einen guten von einem schlechten Advertiser unterscheiden? Und dann gibt es so ein paar Sachen, die sind offensichtlich. Ne? Je härter das Marktumfeld, wenn die immer noch bestehen, dann sind die sehr wahrscheinlich schon sehr effizient aufgestellt. Die andere Beobachtung ist, wonach werden die eigentlich incentiviert? Und das ist, wenn die jetzt praktisch auf der Quartals-, Jahres-, P&L-Ebene incentiviert werden, dann die ganzen Initiativen, die du für so eine Transformation machen musst, die sind dann entweder so lang gegriffen, dass sie sowieso nicht mehr erleben werden, was dann passiert, oder sie sind zu sehr an der Oberfläche. Bei PEs, finde ich, ist oft, nicht alle, aber in vielen Fällen wirklich oft so gut orientiert, dass es wirklich das Incentive und nicht nur für den C-Level und Investmentmanager, sondern auch bis in die funktionale Steuerungsebene hinein, dass ein Incentive wirklich auf Nachhaltigkeitswerte gelegt werden kann, wie zum Beispiel die Kundenwertentwicklung, das Nachkaufverhalten, den Deckungsbeitrag auf einer Transaktionsebene etc. Also nicht nur Mikrokennzahlen, aber so, dass die operative Steuerung nicht dadurch abgelenkt wird, dass ich jetzt eben, keine Ahnung, nochmal schnell 2500 Girokonten aufmachen muss, die nicht teurer sein dürfen als 10 Euro ein Stück.
Also ich halte jetzt mal fest, für 2020 sollte sich jedes Unternehmen vornehmen, endlich einen Private Equity Abnehmer zu finden, ja, der einem Data-Driven, OKR-Driven so Organizations und Skills beibringt. Abgesehen davon, Was würdest du jedem Unternehmen oder deinen Kunden raten?
Also das mit dem Private Equity, das ist natürlich, die Kausalität ist anders. Ne? Ja. Ich muss einfach auf die Equity-Werte gucken. Das kann ich auch selbst machen, ohne dass ich meinen Laden verkaufen muss. Ich würde jedem raten, ein schonungsloses Bild über seine Ist-Situation, über seine tatsächlichen Stärken und Schwächen. Und Stärken und Schwächen meine ich nicht nur wettbewerbsseitig. Ich glaube, ich würde gar nicht so sehr auf den Wettbewerb gucken, sondern inwiefern ist meine Organisation überhaupt aufgestellt, den Herausforderungen dieser neuen Plattformökonomie irgendwie zu begegnen. Da würde ich mich ganz, ganz ernsthaft mit auseinandersetzen. Wenn ich mich nur mit meinen Peers auseinandersetze, habe ich sehr wahrscheinlich das Problem, dass sie die gleichen Krankheiten haben wie ich. So, deshalb ein schonungsloses Bild über meine Situation, meine Stärken und Schwächen und meine Chancen und Risiken, die ich in der Zukunft irgendwie ergreifen kann oder denen ich ausgesetzt bin. So, und daraufhin würde ich ein ehrliches, abgestimmtes Bild über meine Strategie festlegen. Das ist so etwas, was ganz oft so eine tiefhängende Frucht ist, dass ein nicht ausreichend transparenter Umgang über tatsächliche Erwartungshaltung, was in der Zukunft passieren sollte, der Teil ist noch einfach, aber welche notwendigen Veränderungen ich dafür ergreifen muss, um diese Ziele überhaupt zu erreichen. So, da ist dann oft so mehr Wunschdenken am Start und dann sind oft viele der Fachleute nicht ausreichend motiviert, um diese eher schwierigen Wege auch wirklich nach oben zu kommunizieren. Viele machen dann so eine Abkürzung, um einfach, damit sie die Investitionsfreigabe kriegen, machen sie Versprechungen, die sehr wahrscheinlich nicht so eintreten können. Das ist ja ganz oft auch bei IT-Projekten. Ne? Dann wird dann mit Kostensynergien argumentiert, dann wird dann mit Effizienz im Sinne von Headcounts-Reduktion irgendwie argumentiert. Und wir alle wissen, man kann es ja rückwärts ingenieren, wie oft das wirklich stattfindet. Wenn man aber gleich klar argumentiert, was die Erwartungshaltung ist und dass zum Beispiel wir Headcount-seitig durch zum Beispiel Automatisierungsprozesse nicht weniger werden, sondern dass wir einfach nur intelligentere Menschen, die intelligentere Entscheidungen irgendwie treffen können, haben werden, aber dass die Leute eher schwieriger werden. Also das war nur so ein Beispiel, diese Ehrlichkeit in der Erwartungshaltung, was eigentlich notwendig ist, um diese Ziele zu erreichen. Das ist etwas, was, egal ob ich es mit einem Startup zu tun habe oder mit einem Großkonzern, das ist etwas, was jeder gerade in so Zeiten, wo sich so Gewitterwolken am Horizont aufbauen, was jeder jetzt schon machen kann, um entsprechend die Initiativen aufzugleisen.
Perfekt. So würde ich das stehen lassen. Ja, also ruft Erik an, ruft auch gerne uns an, wenn ihr schonungslos erfahren wollt, was mit euch los ist und wohin die Reise gehen soll. Am besten noch vor Weihnachten, dann ist man noch nicht so ganz schummrig vom ganzen Glühwein und den ganzen Plätzchen. Ich freue mich riesig, dass du da warst, Erik. Lass uns das fortsetzen.
Ja, vielen Dank.
Und herzlichen Dank.
Vielen Dank für deine Zeit. Das hat Spaß gemacht. Danke.